Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum Villingen-Schwenningen. Einer meiner Lieblingsmedizinsprüche im Englischen ist: I'm a nephrologist. I solve problems you don't know you have in ways you don't understand. Damit für unsere ZuhörerInnen ein Krankheitsbild, das teils schwierig zu diagnostizieren ist, lebensbedrohlich ist, selten auftritt und eine komplexe Betreuung notwendig macht, eben kein Problem mehr darstellt und vollständig verstanden wird, haben wir heute Professor Paul Brinkötter zu uns eingeladen. Heute wird uns die TTP, die thrombotische thrombozytopenische Purpura, in ihren Bann ziehen. Doch bevor es damit losgeht, stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Professor Brinkötter.
Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Paul Brinkötter, wie schon gesagt. Ich komme aus Köln, bin hier Oberarzt an der Uniklinik in der Klinik 2 für Inneren Medizin und betreue dort unsere stationären Patienten und habe seit vielen Jahren auch ein Faible für die Funktionsweise des glomerulären Filters und dementsprechend bin ich auch eingebunden in die ambulante Versorgung unserer Patienten mit nephrotischem Syndrom, aber auch mit thrombotischen Mikroangiopathien, eben genau diesen seltenen Erkrankungen, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, wie haben Sie denn Ihren Weg bis dorthin bestritten oder wie haben Sie den Weg dorthin gefunden? Wussten Sie von Anfang an, dass es die Nephrologie sein soll?
Nein, definitiv nicht. Das war so ein Weg der vielen Zufälle. Ich habe im Saarland, in Homburg angefangen zu studieren, 1996. Und dann nach dem Wechsel, nach dem Physikum, mich auf die Suche gemacht nach einer Doktorarbeit, die mich fasziniert, die mich in ihren Bann reißen kann und mir verschiedene Arbeiten und Projekte angeschaut. Und so bin ich in die Nephrologie gekommen, damals noch bei Focke van der Woude in Mannheim. Und da habe ich dann eine für mich damals einzigartige Zelle, den Polyzyten, kennengelernt und seine Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Nierenfilters. Und so ist meine Begeisterung für die Nephrologie über die Jahre gewachsen. Und nach einem Auslandsaufenthalt in einem nephrologischen Forschungslabor, wieder über den glomerulären Filter bei Stuart Shankland in Seattle, hat mich dann der Weg nach Köln geführt. Das war 2009, also auch schon eine halbe Ewigkeit her, wo ich mich der Gruppe von Thomas Bensing angeschlossen habe. Und seitdem treibe ich hier mein Unwesen in Anführungszeichen und beschäftige mich mit klinischen Fragestellungen, aber habe nach wie vor ein großes wissenschaftliches Interesse. Und es geht immer eigentlich um den Nierenfilter. Was macht unsere Niere so besonders? Wie kriegt sie es hin, unser Blutplasma zu filtern und Urin herzustellen?
Ja, also ein am Ende aber doch relativ klarer Weg in die Nephrologie, kann man sagen, ohne wahnsinnig viele Zwischenbereiche. Ja. Du warst ja auch während dem Studium schon mal in den USA und dann auch als Postdoc, hast gerade schon erzählt nochmal. War das rein Forschung oder hast du dort auch tatsächlich Uni-Semester gemacht? Und die nächste Frage, die damit verbunden wäre, ist das was du überhaupt unseren jüngeren ZuhörerInnen empfehlen würdest? Und wie kommt man überhaupt zu so einem schönen Aufenthalt dort?
Ich muss sagen, ich hatte wahnsinniges Glück. Ich war damals in einem Programm der Uni Heidelberg über den Deutschen Akademischen Austauschdienst, der mir es ermöglicht hat, mein praktisches Jahr nahezu komplett in Amerika zu absolvieren. Also ich war über 8 Monate an der Indiana University in Indianapolis und habe dort wie ein amerikanischer Student in seinem 4. Jahr Vorlesungen besucht, Seminare besucht und eben einen Tag aus auf den Stationen mitgearbeitet. Das ging teilweise morgens um 5 Uhr los. Das sind chirurgische Arbeitszeiten. Da durfte man als Student die Patienten vorvisitieren, bevor man dann um 6 mit dem Assistenzarzt nochmal dieselben Patienten visitiert hat, damit man um 7 fertig war für die Frühfortbildung und um 8 ging es in den OP. Also es war eine intensive Zeit, die ich aber sehr, sehr genossen habe, weil sie sehr, sehr praxisnah war. Und ich glaube, das ist das, was mich in den Jahren immer so an dem amerikanischen System begeistert hat, wie pragmatisch die Herangehensweise ist und wie praxisnah dort die Studentinnen und Studenten ausgebildet werden. Und insofern kann ich das jedem nur empfehlen, wenn man die Chance hat, sich die Welt anzuschauen, aber auch zu lernen von den Kolleginnen und Kollegen, ob es jetzt Amerika sein muss oder Australien oder Frankreich oder England. da hat jedes System seine Besonderheiten und ich glaube, wir können viel lernen, wenn man eben diese Erfahrungen macht und für einige Zeit ins Ausland geht. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Also es hat mich begeistert und hat mich bestärkt in dem Weg, den ich jetzt letztendlich eingeschlagen habe.
Und wenn jetzt heute eine Studentin oder Student zu dir kommt und sagt, Herr Brinkötter, ich würde wahnsinnig gern auch da so ein Jahr im Ausland verbringen, können Sie mir helfen oder einen Tipp geben, wie ich da am besten dazu komme? Was würdest du denn dann von dir geben?
Definitiv würde ich Sie unterstützen. Und es ist mittlerweile sehr, sehr einfach innerhalb der Europäischen Union, auch noch mit England, jetzt zwar ausgetreten aus der Europäischen Union, aber die Kontakte sind nach wie vor gut. Und es ist sehr leicht, dort umzusetzen, sei es eine Formulatur oder ein Abschnitt im praktischen Jahr. Die USA ist schwieriger geworden, die Auflagen sind höher. Da wird es immer, die Hürden immer größer, um dort wirklich in so ein Programm reinzurutschen, was es einem erlaubt, dann als Medizinstudent eine gewisse Zeit zu absolvieren. Da gibt es Austauschprogramme, die das ermöglichen. Das unterscheidet sich dann immer von Universität zu Universität. Aber es muss nicht immer Amerika sein. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das hat sich geändert in den letzten 20, 30 Jahren. Das war früher so das Nonplusultra, wo man unbedingt hin wollte, wenn man in der Wissenschaft erfolgreich sein möchte oder wissenschaftlich weiterkommen möchte. Mittlerweile gibt es viele gute Institute und Einrichtungen über die ganze Welt verteilt. Und man muss manchmal gar nicht so weit weg, um diese Erfahrung sammeln zu können. Und ein Aufenthalt in England ist immer eine Bereicherung zum Beispiel.
Also am besten direkt immer beim Institut anfragen, meinen Sie, oder könnte ein Weg sein?
Ja, ich glaube, man sollte sich nicht scheuen, mal hier direkt in der Vorlesung oder den Vorgesetzten direkt anzusprechen, weil viel läuft über persönliche Kontakte und in der Zeit, wenn man dann hier aktiv ist im Feld, baut man sein eigenes Netzwerk auf und diese persönlichen Kontakte, die bringen dann, das ist meine Erfahrung, einen immer am weitesten. Da werden dann schon die ersten Türen geöffnet, ohne dass man mitbekommt, dass da eine Tür war. Und dann hat man den richtigen Ansprechpartner vor Ort, der einem weiterhelfen kann.
Sehr guter Tipp. Was ich ja schon in den USA immer bewundernswert finde, wenn man Erfolg hat und eben Karriere macht, dass die Leute dort keine falsche Bescheidenheit so an den Tag legen, sondern dass auch was Großartiges ist, wenn man halt eine Karriere sich geschaffen hat und was erreicht hat. Sie sind ja Oberarzt. Denken Sie, dass in Deutschland wirklich die nachfolgende Generation an Ärztinnen eben nicht mehr Großkarriere machen will oder eben keine Leistungsfunktionen mehr übernehmen will, wie das so oft beklagt wird. Wie nehmen Sie da Ihre AssistenzärztInnen wahr? Was brauchen diese Menschen vielleicht, um auch mehr Lust auf diese Position und die Verantwortung zu bekommen? Kann man da vielleicht was von den Amerikanern lernen?
Ich glaube, es ist wie immer, es ist nicht schwarz-weiß und wir sollten nicht alle über einen Kamm scheren. Die Begeisterung für die Medizin, die erlebe ich tagtäglich bei unseren Studentinnen und Studenten, die ist nach wie vor da, das ist ungebrochen und auch das wissenschaftliche Interesse ist da. Aber es ist bei jedem anders ausgeprägt. Und es gibt manche, die möchten eben diesen akademischen Weg einschlagen, die wollen forschen, die wollen molekular forschen mit der Pipette in der Hand. Andere möchten sich bei klinischen Studien beteiligen. Wieder andere möchten die perfekte Lehre für Studenten aufbauen und andere möchten in die Regelversorgung und haben als Berufsziel Landärztin oder Landarzt. Und ich glaube, alle diese Interessen sind wichtig und wir brauchen sie in unserer Gesellschaft und wir müssen Wege finden, wie wir jedem da ein Angebot machen können. Und die Herausforderung ist, und da sind wir, glaube ich, noch nicht wirklich gut, ist, auf diese neuen Wünsche, auf diese Vorstellungen entsprechend zu reagieren und Angebote zu machen. Also ich sehe es auch als Verpflichtung auf unserer Seite an, wenn Menschen sich als wesentliches Ziel auf ihrem Weg eben auch eine Vereinbarkeit mit Familie, mit Beruf auf die Fahnen schreiben, dann ist das ein gutes Argument. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir das umsetzen. Also ein Beispiel ist immer Teilzeitmodelle oder Modelle, wie können wir es hinkriegen, dass Kolleginnen und Kollegen mit Familie zurechtkommen. Und wir tun uns nach wie vor schwer, da die geeigneten Modelle zu finden. Aber das ist eben ein dickes Brett, was wir da bohren, dass wir uns attraktiv machen, dass wir Karrierewege ermöglichen, die den verschiedenen Stärken, Interessen unserer jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte gerecht werden. Und ich glaube nicht, dass wir pauschal sagen können, es gibt kein Interesse mehr an dem Fach und die Begeisterung, sich da zu engagieren, ist nicht mehr da. Das stimmt nicht. Das erlebe ich so nicht. Die Begeisterung ist da. Wir müssen das richtige Angebot schaffen. Aber natürlich können wir nicht alle über einen Kamm scheren, sondern wir brauchen individuelle Angebote.
Paul, ihr habt ja in Köln neben der Nephro noch ein paar andere Bereiche in der Klinik. Rheumatologie, Diabetologie, da steht auch allgemeine innere Medizin. Ist das aus deiner Sicht eher Fluch, eher Segen? Ist es zu breit? Das Thema ist ja auch, dem Nephrologen wird oft nachgesagt, wir machen eher Geriatrie als Nephrologie. Wie siehst du das? Du lachst schon, um das mal für die ZuhörerInnen zu verbildlichen.
Also für mich ist der Nephrologe in dem Setting einer Universitätsklinik der letzte wahre Internist. Und ich finde, das zeichnet die Attraktivität dieses Faches mit aus, nämlich seine Breite. Wir sehen Erkrankungen aller Organsysteme und wir betreuen multimorbide, komplexe, internistisch kranke Patienten. Wir haben nicht einen zu engen Fokus auf nur ein Organsystem oder eine Intervention, sondern es ist wirklich die Breite. Und das macht die Nephrologie so attraktiv. Und wir erleben es auch in unserem Alltag so. Sobald das Kreatinin ansteigt, kriegen viele schnell Angst und haben Sorge, sie könnten irgendwas falsch machen. Und wir werden um Hilfe gerufen. Und das ist doch das Schöne, dass man dann wirklich im Austausch ist mit anderen Disziplinen und das Wort findet Gehör. Und das, finde ich, ist eine Bereicherung. Und ja, in dem Namen unserer Klinik kommt das vor, Rheumatologie, Diabetologie, da gibt es viele Schnittmengen. Und die Nephrologie ist da das Fach, das das vereint. Und Geriatrie, auch das haben wir uns in Köln gesagt, das gehört mit dazu. Wir nennen es jetzt nicht Geriatrie, wir nennen es Altersmedizin, universitäre Altersmedizin, um eben diesen Bedarf deutlich zu machen, dass auch ältere Menschen mit immer komplexeren Erkrankungen gut behandelt werden können und dass es dafür eine Fachexpertise braucht. Und das beste Beispiel ist immer, denken wir an unsere Dialysepatienten. Es macht einfach keinen Sinn, dass die dreimal die Woche durch ganz Köln mit einem Krankenwagen gefahren werden, damit sie zu uns zur Dialyse kommen und woanders akutmedizinisch und rehabilitativ behandelt werden. Nein, sowas brauchen wir ja hier vor Ort. Kurze Wege, damit dann wirklich die Akutmedizin und auch die rehabilitativen Aspekte gut aufgenommen werden können. Und deswegen seit 2018 haben wir diese Station für Altersmedizin und das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Station, ein Erfolgsmodell, einer hohen Auslastung und es wird sehr nachgefragt. Also ich glaube, da können wir uns wirklich einbringen, da können wir den Unterschied machen und sowohl für Patienten als auch inhaltlich macht es einfach Sinn.
Ja, ich finde, Sie pinken das ziemlich gut auf den Punkt, wie wir da täglich arbeiten. Ja, also da sind ja schon mal ein paar Themengebiete jetzt angesprochen worden, womit Sie sich beschäftigen. Sind Sie denn auch privat ein Tausendsasser oder verlunzen Sie auch mal gern?
Na, natürlich. Ich habe drei Kinder, also die halten mich zu Hause auf Trab. Insofern ist da nicht mit Faulenzen viel, aber das ist mein Hobby in der Freizeit, zusammen mit meiner Frau, meiner Familie. Da sind wir viel unterwegs und sei es Hockey, sei es Tennis, das sind nur die Sachen, die meine Kinder gerne machen. Und Hockey ist hier im Rheinland ein großes Thema und entsprechend fährt man da häufig von einem Platz zum nächsten und lernt neue Ecken kennen.
Sehr gut, hört sich spannend an. So, dann wollen wir jetzt mal einsteigen in die Tiefe der TTP. Einmal gesehen, nie mehr vergessen. So finde ich, lässt es sich beschreiben, wenn ich an meinen ersten eigenen Fall einer TTP zurückdenke. Ich war damals in den ersten Monaten meiner Weiterbildung in der Notaufnahme tätig, als ich eine junge 18-jährige Frau nach einer Jugendfreizeit mit einem starken Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit und Parästhesien in der linken Körperhälfte vorstellte. Irgendwas sei nicht in Ordnung, meinte sie. Da mir der Fall ungewöhnlich erschien, ließ ich sie im Verlauf komplett entkleiden und sah die Petechien am Oberkörper. Der Neurologe, dem ich sie aufgrund der neurologischen Symptomatik vorstellte, tat sie erst als Simulantin ab. Doch dann zeigte sich die typische Laborkonstellation. Thrombozytopenie, Anämie, erhöhtes Kreatinin, erhöhte LDH. Ich hatte Glück, schon fulminante Fälle einer TTP im PJ in der Nephro gesehen zu haben und so konnte ich die weitere Diagnostik zügig veranlassen. Im CT zeigte sich eine SAB, es erfolgt die Verlegung auf Intensivstation und die Therapieeinleitung. Man hätte jetzt bei so einer jungen Frau vielleicht nicht direkt mit so einer schweren Erkrankung gerechnet. Wir haben im Podcast ja schon ein-, zweimal über ein Krankheitschamäleon gesprochen. Würden Sie die TTP auch als eine solche bezeichnen? Oder gibt es doch einen Symptomkomplex, bei dem ich immer an TTP denken sollte? Wie viel Dr. House muss in uns stecken, um die TTP zu erkennen?
Ach, das sind viele Fragen, aber definitiv ist die TTP ein Chamäleon. Und sie zeichnet sich aus durch unterschiedlichste Symptome. Und letztendlich kann jedes Organsystem betroffen sein. Der Name ist hier Programm. Wir haben eine thrombotisch-thrombozytopene Purpura. Also wir haben Gerinnsel der kleinsten Gefäße und die können eben das ZNS betreffen, genauso wie die Niere, das Herz oder den Magen-Darm-Trakt. Und das ist die Herausforderung, nämlich dann aus den Symptomen den richtigen Schluss zu ziehen und zu verstehen, okay, hier ist es eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Was die Patienten immer gemein haben, ist die typische Laborkonstellation. Nämlich den Abfall der Thrombozyten und teilweise sehr, sehr niedrige Thrombozytenwerte. Blutplättchen unter 10.000, manchmal weniger als 5.000. Die hohe LDH. Wir können häufig Fragmentozyten oder Schistozyten nachweisen, also die zerstörten Erythrozyten. Und das Haptoglobin ist stark erniedrigt, meistens nicht mehr nachweisbar. Diese Kombination ist typisch für eine thrombotische Mikroangiopathie, also eine Erkrankung der kleinsten Gefäße. Und wenn sowas vorliegt, in der Kombination eben mit diffusen Symptomen, die man nicht wirklich gut unter einen Hut bringen kann, Fieber ist auch noch so ein Symptom, was manchmal dazukommt. Kleinere Kinder klagen häufig auch über Bauchschmerzen. Und gleichzeitig sieht man im Labor diese typische TMA-Konstellation. Dann sollten wir unbedingt an die TTP denken und die richtige Diagnostik dann auf den Weg bringen. Es ist so extrem wichtig, weil wir wissen, wenn wir die Patienten nicht rechtzeitig erkennen, 9 von 10 dieser Patienten versterben, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Unbehandelt hat die Erkrankung nach wie vor eine extrem hohe Letalität.
Was ja eindrucksvoll Anfang der 1920er Jahre der Eli Moschkowitz beschrieben hat. Deswegen hieß es ja auch lange Zeit in der Literatur Moschkowitz-Syndrom, muss man sagen. Damals wusste man natürlich noch nicht, was er genau beschrieben hat. Aber der Ausgang war nicht gut, muss man sagen. Und es war ja über viele Jahrzehnte so. Insofern ist es tatsächlich ein Krankheitsbild, bei dem sich ja dramatisch die Prognose verändert hat. Vielleicht kannst du nochmal aufgreifen, was macht mechanistisch die TTP aus, so in der Differenzierung? Und vielleicht nochmal, was macht die, du hast den Begriff schon in den Mund genommen, die TMA, die thrombotische Mikroangiopathie in uns?
Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich 100 Jahre her, dass wir die Erstbeschreibung von der TTP hatten. Insofern ein Jubiläum in diesem Jahr. Was macht sie aus? Die thrombotische Mikroangiopathie ist ein Erkrankungsmuster. Es ist keine typische Erkrankung als solche, sondern es gibt verschiedene Erkrankungen, die sich laborchemisch mit dem typischen Laborbild präsentieren können. Wie gerade gesagt, niedrige Thrombozyten, hohe LDH, niedriges Haptoglobin. Und dahinter steckt der Verbrauch von Thrombozyten in den kleinsten Gefäßen und daher der Name thrombotische Mikroangiopathie. Und wir haben also eine Erkrankung des Gefäßbetts. Und dahinter steckt bei der TTP in aller Regel bei den Erwachsenen eine immunvermittelte Erkrankung. Es werden eine Autoantikörper gebildet, die gegen eine Metalloprotease gerichtet sind. Diese heißt ADAMTS13. Diese Metalloprotease muss man sich vorstellen wie eine Schere. Und die schneidet auf der Oberfläche der Endothelzellen unserer Gefäße von Willebrand-Faktor Multimere ab. Das macht sie immer. Dafür ist sie da und unsere Endothelzellen produzieren diese von Willebrand-Moleküle unablässlich. Situation von Stress vermehrt. Das ist Teil unseres Gerinnungssystems, denn Thrombozyten können an diese Multimere andocken und dann können daraus aus Monomeren Multimere werden wie ein Tannenbaum, der immer weiter wächst und kleinste Gefäße können dadurch verschlossen werden. Das brauchen wir, wenn wir uns verletzen. Also wenn man sich vorstellt, wir schneiden uns in den Finger, dann blutet es am Anfang, die Blutung kommt zum Stillstand und einer der Effekte, die das vermitteln, ist eben die Aktivität von Willebrand-Faktoren, die auf den Endothelzellen ausgeschüttet werden. um zu verhindern, dass spontan Thrombosen dort entstehen, dass spontan die Blutplättchen an die von Willebrand-Faktoren binden, haben wir eben die ADAM-TS13, diese Metalleprotease, die immer wieder wie so ein Rasenmäher die rausstehenden Multimere abschneidet. Habe ich jetzt Autoantikörper, die diese Metalleprotease hemmen in ihrer Funktion, fällt genau dieser Aspekt weg. Blutplättchen binden an den von Willebrand-Faktor und es entstehen diese Multimere und die kleinsten Gefäße verstopfen. Diese Erkrankung, sie ist extrem selten. Wir rechnen bei uns so von 2 bis 3 neuen Fällen pro Jahr. Also wirklich sehr, sehr selten. Muss abgegrenzt werden von anderen Erkrankungen, die sich laborchemisch ähnlich darstellen können. Da gibt es einmal das atypisch hämolytisch-urämische Syndrom. Da gehen wir von einer Störung der Komplementkaskade aus. Aber es gibt auch das, manch einer erinnert sich vielleicht noch an die Endemie, die wir vor 10, 12 Jahren hatten, als in Norddeutschland Sprossen vergiftet waren mit Toxinen von E. coli, also toxinvermitteltes Steck-Huss, hämolytisch-urämisches Syndrom, sehr häufig bei Kindern, vor allem wenn sie nicht pasteurisierte Milchprodukte zu sich genommen haben. Dort habe ich also ein Toxin von Shiga-Toxin, heißt es. 1 und 2 kann man da unterscheiden von E. coli, die Endothelzellen schädigen und deswegen kommt es dann dort zu diesen Mikrothromben. Und dann ist nochmal davon abzugrenzen, ein ganz bunter Blumenstrauß von Erkrankungen, wo die TMA sekundär auftritt. Zum Beispiel im Rahmen von Tumorerkrankungen oder nach Transplantationen oder als Nebenwirkungen von Medikamenten. Der Klassiker ist zum Beispiel Tacrolimus, also ein Immunsuppressivum in sehr, sehr hohen Dosen, wie es bei der Knochenmarkstransplantation zum Beispiel verwendet wird, kann dazu führen, dass eine thrombotische Mikroangiopathie auftritt. Wir sehen sie auch manchmal bei anderen Autoimmunerkrankungen. Der systemische Lupus erythematodes wäre ein Beispiel hierfür. Also es gibt eine Reihe von sogenannten sekundären TMA-Formen, die man immer wie so eine Checkliste abklappern muss. Das ist der Formenkreis, über den wir reden. Und laborchemisch sind sie nicht auseinanderzuhalten, wenn man die TMA-Konstellation sich anguckt. Aber das Gute ist, es gibt mittlerweile einen guten Biomarker für die TTP. Und das ist die Bestimmung der ADAM-TS13-Aktivität. Also wir können mittlerweile aus Serumproben und Plasmaproben der Patienten die Aktivität der ADAM-TS13 messen. Und da gibt es einen Schwellenwert, der ist 10%. Normal ist so 50-90% Aktivität. Ist die Aktivität kleiner 10%, liegt diese typische Laborkonstellation vor, dann sprechen wir von der TTP, dann kann die Diagnose TTP gestellt werden.
Sehr gut, Sie haben jetzt schon so ein bisschen zur Diagnostik übergeleitet. Was ich nochmal betonen wollte, dass Sie sehr gut dargestellt haben, was mit den Thrombozyten passiert, also eben dieses Abrauschen der Thrombozyten, weil sie eben so stark gebunden werden, also kleine Gefäße werden durch Mikrothromben verschlossen und an anderer Stelle habe ich zu wenig von den Thrombozyten, was eben dann auch zum Beispiel zerebrale Blutungen auslösen kann und eben wirklich einen rasanten, fulminanten Verlauf auslösen kann. Patienten können sich innerhalb von einem halben Tag verschlechtern, schwerste neurologische Symptome bis Krampfanfällen, schweren komatösen Zuständen bekommen. Und jetzt haben Sie es schon ein bisschen so angefangen. Wir können Fragmentozyten bestimmen, also Blutausstrich quasi im Labor machen lassen, dann so schnell wie möglich ADAM-TS13 Aktivität abnehmen und bestimmen lassen. Wichtiger zu sagen, dass das auch eine gewisse Zeit dauert. Ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen dauert, aber können Sie vielleicht mal noch so ein bisschen beschreiben, wie die einzelnen Stufen sind? Was mache ich nacheinander in der Diagnostik? Und vielleicht können Sie auch was zum Plasmic-Score sagen.
Ja. Also, ich glaube, der erste Schritt ist, an die TMA zu denken und die TMA zu erkennen, wenn wir die Laborwerte zurückbekommen. Und in der Regel, wenn man das erst ans erste Labor denkt, da haben wir die Thrombozyten, da haben wir die LDH, wenn wir gut sind, und dann können wir das Haptoglobin noch nachfordern. Und das ist so die Laborkonstellation, bei der meistens die Diagnostik beginnt. Und dann muss man dran denken, okay, mit diesen genannten Symptomen, das könnte eine TTP sein. Und dann ist es hilfreich, wenn man frisches Blut zur Verfügung hat oder das Labor schnell eben diese Blutausstriche anfertigen kann. Mittlerweile geht es ja häufig auch schon automatisiert, dass die einem eine Abschätzung geben zu den Fragmentozyten. Allerdings würde ich da nicht drauf warten. Das ist nett zu haben, aber daran würde ich jetzt nicht die Entscheidung zur Diagnose festmachen oder auf keinen Fall warten mit der richtigen Therapie. Gleiches gilt mit dem sogenannten Coombs-Test. Es gibt auch andere Formen, die zu einer Hämolyse führen können, nämlich wenn wir Antikörper haben, die an unsere Erythrozyten binden und deswegen dann zu einer Hämolyse führen, dann ist der Coombs-Test positiv. Bei der TTP ist er typischerweise negativ. Wir haben keine Autoantikörper gegen Thrombozyten, Erythrozyten, auch nicht gegen Thrombozyten, sondern wir haben eben was gegen die Metalloprotease, dann ist der Coombs-Test negativ. Auch darauf würde ich in der Notfallsituation nicht warten, sondern das Ziel wäre, eine schnelle ADAMTS-13-Aktivitätsmessung in die Wege zu leiten. Das wird besser. Mittlerweile gibt es an immer mehr Standorten die Möglichkeit, die ADAMTS-13 innerhalb von 1 bis 2 Tagen zu messen. Teilweise muss man aber auch noch einige Tage warten. Und wenn man über eine Notfallsituation nachdenkt, ist natürlich auch ein Test, der nach 1 oder 2 Tagen zurückkommt, immer noch zu lang. Und da kann der Plasmic Score helfen. Der Plasmic Score fragt eine Reihe von Fragen oder stellt dem Patienten eine Reihe von Fragen, die wir dann beantworten müssen. Dazu gehört die Frage, ob schon mal eine Transplantation vorgenommen wurde, ob eine Tumorerkrankung bestanden hat. Dazu gehört das Abklappern von Laborwerten. Dazu gehört das Kreatinin auf der einen Seite, die Blutplättchen auf der anderen Seite, aber auch das MCV zum Beispiel oder der Quick. Und aus diesen Parametern wird ein jeder, wenn vorhanden, gibt es einen Punkt und wenn es nicht vorhanden ist, eben 0. Aus diesen Punkten kann man dann eine Risikoabschätzung machen, wie wahrscheinlich ein schwerer ADAMTS-13-Mangel vorliegt. Wichtig ist, dieser Plasmic Score funktioniert nur dann, wenn die TTP die wahrscheinlichste Diagnose ist. Hier liegt leider der Teufel im Detail. Man kann nicht den Plasmic Score nehmen und einfach ausrollen auf alle Patienten mit einer TMA-Konstellation. Da kriegt man zu viele Falsch-Positive, da hilft er einem nicht weiter. Sondern man ist immer noch angehalten, selber zu gucken, okay, liegt hier eine Schwangerschaft vor? Ist hier eine andere Autoimmunerkrankung bekannt? Und wirklich viele andere Sachen ausschließen. Und wenn ich dann sage, okay, die TTP erscheint mir hier hochwahrscheinlich, dann kann der Plasmic Score mir helfen. Und die Diagnose dann zu stellen und dann auch die Therapie einzuleiten. Leider wird genau das häufig falsch gemacht. Leider wird häufig der Plasmic Score ausgerollt auf alle und dann ist man enttäuscht, wenn er einem in die Irre geführt hat. Daneben gibt es noch den sogenannten French Score oder manche nennen ihn auch Coppo Score, also benannt nach Paul Coppo, der das damals veröffentlicht hat, der viel einfacher ist. Der berücksichtigt im Wesentlichen 2 Kriterien, einmal die Thrombozyten, und die Frage, sind sie größer oder kleiner 30.000? Und das Kreatinin. Und wenn ein akutes Nierenversagen vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine TTP ist, geringer, als wenn die Nierenfunktion normal ist oder nur leicht erhöht ist. Also da ist der Cutoff so bei 2,1 Milligramm pro Deziliter Kreatinin. Und dieser Score ist im klinischen Alltag mindestens genauso gut wie der Corpus-Score.
Okay, also ein paar wichtige Schritte in der Entscheidungsfindung, auch wenn man sozusagen nicht sagen kann, ich muss einfach mal nur eine Checkliste durchgehen und dann habe ich die Diagnose schon dastehen. Jetzt ist es ja aber durchaus therapeutisch relevant, was du gerade erzählt hast, Paul, denn wir haben ja da inzwischen tatsächlich einiges dazugelernt und da hilft uns ja, wie wir gelernt haben, manchmal auch der Blick ins Tierreich. Und vielleicht kannst du mal den Zusammenhang darstellen, warum wir sozusagen heute, wenn wir an die TTP denken, immer gern auch in die Tierwelt gucken.
Das mache ich gerne. Also nur kurz einmal den Rahmen und den Bogen zu spannen. Die Behandlung der TTP sollte schnell eingeleitet werden. Und seit 20, 30 Jahren ist der Standard, einen Plasma-Austausch, eine Plasmaseparation zu beginnen. Und wir verwenden dort wirklich 1 bis 1,5-fache des Körpervolumens, was wir austauschen. Also wenn man das runterrechnet, in der Regel 14 bis 16 FFP-Präparate, die wir brauchen, um wirklich einen kompletten Plasma-Austausch vorzunehmen. Und daneben, die zweite Säule der Therapie ist eine Immunsuppression mit zu Beginn hochdosierten Glukokortikoiden, Prednison, Prednisolon, das dann getapert wird und dann in aller Regel CD20-Antikörper, zum Beispiel Rituximab, um die Autoantikörperbildung zu unterdrücken. Das war der Therapiestandard über viele Jahre. Und 2018 kam dann eine dritte Säule hinzu. Und das war ein seinerzeit neues Medikament. Der Wirkstoff heißt Caplacizumab, was die Bindung der Thrombozyten an die von Willebrand-Faktoren blockiert. Also es dockt genau an die Bindestelle an. Es ist ein kompetitiver Mechanismus. Und wenn dieser Antikörper gebunden hat an diese Bindestelle, können die Thrombozyten nicht mehr an von Willebrand-Faktoren binden. Also eine rein symptomatische Therapie. An der Ursache wird nichts gemacht. Man verhindert aber die Thrombenbildung. Und diese Therapie wurde 2018, die Phase-3-Studie, das war die sogenannte Herkules-Studie, im New England Journal publiziert. Und Deutschland war das erste Land. Also es ging hier relativ zügig, wo dieses Medikament dann verfügbar war und seitdem auch regelhaft eingesetzt wird. Und jetzt, um den Bogen zu schließen, das Tierreich, das ist nämlich eine ganz intelligente, eine ganz clevere Therapie. Das ist nicht irgendein Antikörper, den wir hier geben, sondern ein sogenannter Nanobody. Und zwar ist es ein Bestandteil, ein Bruchteil eines Antikörpers, wenn man so möchte, nämlich nur die schwere Kette. Und das haben wir uns abgeguckt von den Kameloiden, von den Lamas. Die haben nämlich nicht nur normale Antikörper, sondern auch diese sogenannten Nanobodies, diese schweren Ketten, Antikörper, die eben nur die ganz kleinen sind. Und das hat den großen Vorteil, sie sind auf der einen Seite hochspezifisch und auf der anderen Seite sind sie nicht immunogen. Also wir haben nicht die Situation, dass Autoantikörper gegen diesen Antikörper entwickelt werden. Zumindest ist es bisher noch nicht beschrieben worden. Und diese Nanobodies wurden über viele Jahre schon in der molekularen Grundlagenforschung eingesetzt. Also man kannte diese Art der Antikörper, will ich mal sagen, gut aus der Molekularbiologie. Und das war jetzt die erste Anwendung im Menschen für eine spezifische Erkrankung. Und die Therapieergebnisse, die jetzt berichtet werden aus vielen Datenbanken, die Real-World-Daten sammeln, sei es hier aus Deutschland, aber auch aus Frankreich, aus England, aus Spanien, aus vielen Ländern, bestätigen jetzt diese fantastischen Ergebnisse der Phase-3-Studie und zeigen eben die Potenz dieses Medikamentes, dass es uns tatsächlich gelingt, innerhalb von wenigen Minuten den Thrombozytenverbrauch wirklich zu stoppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aus unseren eigenen Daten wissen wir, das Medikament wirkt innerhalb von wenigen Minuten, weniger als eine halbe Stunde. Und wir haben eine komplette Blockade der von Willebrand-Faktoren. Und die Thrombozyten steigen ab dem Moment dann rasant wieder an. Der Thrombozytenverbrauch ist gestoppt. Also heutzutage haben wir drei Säulen, wenn man so möchte. Wir haben einmal den Plasma-Austausch mit der Idee, wir waschen die Autoantikörper raus und wir ersetzen ADAMTS13. Wir haben die Immunsuppression mit Steroiden und Rituximab, um die Autoantikörperbildung zu unterdrücken. Und als dritte Säule gerichtet gegen die Bindestelle von Willebrand-Faktoren, also von Thrombozyten an von Willebrand-Faktoren, das Caplacizumab.
Es ist wirklich faszinierend, wie die Wissenschaftler vom Tierreich, wem man sich das zu nutzen machen kann, die Erkenntnisse. Jetzt haben Sie schon ein bisschen meine nächste Frage beantwortet oder vorweggenommen, warum es eben wichtig ist, dass man es so frühzeitig gibt, weil halt eben genau diese Blockade erreicht werden kann und der weitere Absturz und wirklich die gefährlichen Zustände der TTP halt verhindert werden können. Oder möchten Sie da noch mal was dazu sagen?
Ja, gerne, weil das ist nur eine Seite der Medaille, wenn man so möchte. Also wir sind damit sehr, sehr schnell. Das andere ist, die TTP ist nicht vorhersagbar. Wir können Therapie ansprechen, nicht vorhersagen. Wir wissen nicht, welche Patienten sprechen gut auf die Standardtherapie an und welche brauchen ein intensiveres Programm. Und jeder, der ein bisschen Erfahrung hat in dem Feld, kennt persönlich Fälle, die am Anfang super angesprochen haben und plötzlich, und wir können es nicht zuordnen, geht alles in die falsche Richtung und wir kennen alle sehr schwierige Verläufe bis hin zu Todesfällen. Und es ist nicht vorhersagbar. Wir kennen Risikokonstellationen, wenn wir wissen, zu Beginn haben sie eine ausgeprägte Symptomatik, eine schwere Blutung zum Beispiel, wie in Ihrem Fall, oder auch eine schwere Herzbeteiligung, dann wissen wir, diese Patienten sind Hochrisikopatienten und müssen auf eine Intensivstation. Aber wir alle kennen auch Fälle, die am Anfang mit milden Symptomen ins Krankenhaus kamen und sich innerhalb von wenigen Stunden rapide verschlechtert haben und man kam gar nicht mehr hinterher, um dem Krankheitsgeschehen Einhalt zu gewähren. Und das ist, glaube ich, noch ein viel wichtigerer Punkt, warum wir früh mit dem Medikament anfangen müssen. Also worauf ich hinaus möchte, ist, es macht keinen Sinn zu warten, um zu gucken, spricht der Patient an oder nicht. Wir müssen alles tun, ihn möglichst schnell aus dieser Gefahrensituation rauszuholen. Und die Studienlage unterstreicht das eben mit dem Einsatz von diesem Caplacizumab, von dieser Anti-von-Willebrand-Faktor-Therapie, gelingt es uns um Welten besser als nur mit der Plasmaseparation zum Beispiel. Und da wir nicht vorhersagen können, wie gut die Patienten ansprechen, ist es aus meiner Sicht gerechtfertigt, dass alle Patienten von Anfang an auf diese Therapie kommen und entsprechend dann wie an drei Stellschrauben, wenn Sie so möchten, gleichzeitig drehen, um zum Therapieerfolg zu kommen.
Können Sie denn jetzt für die jüngeren KollegInnen einfach nochmal ganz praktisch die ersten Tage und Wochen skizzieren, wie die Therapie, ja, alle drei Therapiesäulen gesteuert werden? Das ist ja immer ganz gut, wenn man da wirklich was Praktischeres an der Hand hat und vielleicht auch nochmal was zu Rezidiven unter Caplacizumab sagen.
Sehr gerne. Also ganz praktisch bleiben wir bei Ihrer Patientin, kommt in die Notaufnahme, die Diagnose TTP steht, dann ist es essentiell, früh mit dem hochdosierten Cortison zu beginnen, das Plasmateam zu aktivieren, die Dialyse zu aktivieren für einen Plasma-Austausch, die Verlegung auf die Intensivstation. Und jetzt in Ihrem Fall war eine schwere Blutungskomplikation, da muss man dann nochmal diskutieren, wie ausgeprägt ist diese Blutung, denn wenn wir von Willebrand-Faktoren hemmen, greifen wir natürlich auch ins Blutungssystem, ins Gerinnungssystem ein. Also das ist ein Sonderfall, da muss man kritisch diskutieren, ob in diesem Fall Caplacizumab eingesetzt werden kann oder nicht. Es gibt einige Kollegen, die sagen, wenn es keine ausgeprägte, keine lebensbedrohliche Blutung ist, ist es vertretbar, weil die TTP selber ja auch dazu führt, dass Thrombozyten verbraucht werden und ein hohes Blutungsrisiko besteht. Das ist aber eine Einzelfallentscheidung, das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn man jetzt über die meisten TTP-Fälle nachdenkt, dann haben die nicht eine schwere SAB oder haben nicht eine schwere Organblutung. Und dann würden wir von vornherein Caplacizumab einsetzen. Bei uns ist es sogar so, wir geben das schon in der Notaufnahme. Bei uns ist Caplacizumab im Kühlschrank, als im Notdepot. Wir haben darauf dann direkten Zugriff und können dann sofort die erste Gabe geben und nutzen die Zeit, die wir sowieso ja brauchen, um den Patienten zu verlegen auf die Intensivstation, dass schon die Medikation greift und anfängt zu wirken. Und so haben wir gelernt, dass nach 3-4 Stunden sich dann die Thrombozyten von 10.000 auf 20.000 verdoppeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da schnell anfangen. Dann macht man die Plasmaseparation. Es ist ein sehr kleines Molekül. Das heißt, es wird rausgewaschen mit dem Plasma. Es muss danach erneut gegeben werden. Und dann muss man Tag für Tag aufs Neue entscheiden, wie viel Plasmaseparation braucht die Patientin, der Patient. Früher war es Standard zu warten, bis mindestens die Thrombozyten bei 150.000 sind. Und in den allermeisten Fällen hat man dann noch zwei weitere Plasmaseparationen durchgeführt. Dieses Vorgehen haben wir hier in Köln verlassen. Und wenn wir sehen, dass die Thrombozyten auf dem aufsteigenden Ast sind und die Symptomatik, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn es dem Patienten besser geht, und wir wissen, okay, wir sind auf einem guten Weg, die Diagnose ist gesichert, die Medikation greift, dann stoppen wir auch schon früher die Plasmaseparation. Da gehen aber, und das sage ich ganz offen, die Meinungen auseinander. Und wenn man sich in den gängigen Nachschlagewerken, auch in Amerika, die Datenbanken Up-to-Date oder Ähnliches anschaut, da hat man dann 4-5 verschiedene Meinungen. Da gibt es keinen Standard, wie viel Plasmaseparation brauchen wir denn heutzutage noch. Klar ist aber auch, wir müssen früh mit Rituximab an den Start gehen, damit die CD20-Zellen depletiert werden und die Autoantikörperbildung unterdrückt wird. Und dann sollte man über 3-4 Wochen das Cortison kontinuierlich, aber dann auch rasch tapern. Es macht keinen Sinn, es gibt keine Daten, die wirklich zeigen, dass eine Langzeit-Cortison-Therapie hier angezeigt ist, sondern wir haben, glaube ich, ähnlich wie bei den Ankervaskulitiden gelernt, mittlerweile weniger ist mehr. Also wir können schneller mit dem Cortison rausgehen. Was wir machen ist, wir versuchen innerhalb von 4 Wochen das Cortison auszuschleichen. Wir geben Caplacizumab solange wir eine reduzierte ADAMTS-13-Aktivität messen. Wenn die Immunsuppression greift, dann fallen die Autoantikörper ab und die Aktivität kommt dann recht rasch wieder. Im Mittel dauert es so 3 bis 4 Wochen. Es gibt manche Patienten, da geht es schneller. Es gibt manche, da dauert es länger. Da muss man dann die Geduld haben. Und aber so hat man eben die Möglichkeit, das individuell zu steuern. Mal setzen wir Caplatizumab früher ab, wenn wir sehen, die ADAMTS13 ist auf dem aufsteigenden Ast, ist über 20%, dann können wir absetzen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Da muss man dann ein bisschen Geduld haben, bis die Immunsuppression greift. Und so schaffen wir es, dass wir die Patienten nach einer Woche, nach 10 Tagen das Krankenhaus verlassen können und dann in der ambulanten Nachsorge weiter betreut werden. Und wir bestimmen in den ersten Wochen wöchentlich die ADAMTS13-Aktivität, eben um die Caplatizumab-Therapie zu steuern und dann auch zu besprechen, wie wir mit der Immunsuppression weitermachen. Das ist so das Schema, was sich bei uns etabliert hat. Rezidive, muss man glücklicherweise sagen, oder Exazerbationen, also wenn es innerhalb von ersten 30 Tagen ist und die Medikation wirklich eingenommen wird, sehen wir so gut wie keine. Caplatizumab ist wirklich da sehr, sehr protektiv. Wir haben mal 1-2 Fälle gehabt, wo wir wieder einen Abfall der Thrombozyten hatten, da war dann meistens irgendeine zweite Erkrankung noch dahinter gestanden. Sei es ein begleitender Virusinfekt oder wenn die Patienten noch einen Katheter hatten, eine Kathetersepsis, die sich dann anbahnt. Das wird durchs Caplatizumab nicht positiv beeinflusst. Dann ist es aber wichtig, dass man eben genau dem nachgeht und es entsprechend behandelt. Und im Hinblick auf Rezidive ist natürlich zu sagen, mit dieser Strategie behandeln wir die Akutphase. Und die können wir sehr, sehr gut behandeln. Wenn wir über Rezidive nachdenken, dann reden wir über Immunsuppression. Und da ist es eben so wichtig, wir brauchen die CD20-depletierenden Antikörper. Und das setzt sich jetzt mehr und mehr durch, dass früh Rituximab gegeben wird, als ein Beispiel. Das muss man dann natürlich im ambulanten Bereich nachhalten und entsprechend dann auch im Verlauf kontrollieren. Wir wissen, das Risiko ist in den ersten 2 Jahren am höchsten, ein Rezidiv zu erleiden. 30-50% der Patienten erleiden ein Rezidiv. Wir können es aber erkennen. Und dafür brauchen wir eben regelmäßige Kontrollen. Am Anfang machen wir es, am Anfang, wie gesagt, wöchentlich, dann monatlich, dann alle 3 Monate und am Schluss halbjährlich bis jährlich, damit wir eng bei unseren Patienten sind und frühzeitig erkennen, wenn die TTP wiederkommt.
Ja, super, danke für den Überblick. Das sind wichtige Tipps und Infos. Eine ganz konkrete Frage, die ich jetzt noch gerne stellen würde, kann Caplatizumab auch von Schwangeren eingenommen werden? Weil Schwangerschaften ja manchmal wie ein immunologisches Ereignis wirken.
Ja, also die Antwort ist nein. Es gibt keine Daten dazu. Und insofern kann man es nicht empfehlen, Caplatizumab bei Schwangeren einzusetzen. Es gibt Berichte, wo also aus tierexperimentellen Daten, wo es keine negativen Wirkungen hatte, aber es gibt eben keinen publizierten Fallbericht, wo Caplatizumab zur Behandlung einer TTP erfolgreich bei einer Schwangeren eingesetzt wurde, wo dann und einer erfolgreichen Geburt. Wir hatten einmal einen sehr, sehr tragischen Fall in Köln, wo das Kind dann auch verstorben ist in einer sehr frühen Phase der Schwangerschaft, wo die Standardtherapie nicht gegriffen hat, wo wir mit dem Rücken an der Wand standen. Da haben wir dann auch in einer Risiko-Nutzen-Abwägung, wir haben das ausführlich mit der Patientin besprochen, dann auch Caplatizumab eingesetzt. Wir konnten das Leben der Mutter retten und der Patientin. Und die ist auch bei uns jetzt noch in der Nachsorge und das ist uns gelungen. Aber wir konnten nicht die Schwangerschaft retten. Mhm. Da konnten wir aber zeigen, dass Caplatizumab im Blut die Plazenta-Barriere überschreitet und im Blut nachgewiesen werden kann. Also davon müssen wir aufgeben. Der Partikel ist so klein. Das heißt, wenn wir Caplatizumab geben bei Schwangeren, lösen wir bei Kindern ein von Willebrand-Syndrom aus. Mhm. Und mit all den Konsequenzen dieses erhöhten Risikos für Blutungen. Deswegen im Moment ist die Empfehlung klar, in der Schwangerschaft sollte es nicht genommen werden. Das Ziel, die TTP tritt meistens im letzten Trimenon der Schwangerschaft auf. Und das Ziel muss sein, natürlich behandelt man dann mit Plasmaseparation und mit Cortison Und man muss gucken, dass man dann in der Risiko-Nutzen-Abwägung die Schwangerschaft erfolgreich zum Ende führt, bevor man dann mit der Therapie beginnt.
Wunderbar. Paul, vielleicht nochmal, wenn man mal ein bisschen nochmal einen Blick in die Zukunft zeichnet. Ihr zeichnet euch ja dadurch aus, oder du im Besonderen, dass ihr angefangen habt, sozusagen um diese Erkenntnisse herum ein Register zu bauen und sozusagen auch Daten jetzt das erste Mal wirklich besser systematisiert zu erfassen und natürlich auch da weitere Erkenntnisse draus zu gewinnen. Wo geht's denn da hin? Was ist denn deine Hoffnung da für die Zukunft, in welcher Art und Weise nochmal voranzukommen und das weiterzuentwickeln, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich glaube, wir brauchen diese Register. Wir müssen lernen von den Erfahrungen der einzelnen Zentren. Und deswegen freue ich mich über jede Einsendung, jede Rückmeldung, wenn jemand Patienten behandelt hat und bereit ist, die einzuschließen in unser Register. Am Horizont, wir haben sehr viel gelernt durch die unterschiedlichen Behandlungsstrategien. Und der erste Schritt ist jetzt, hin zu einer individuellen Therapie die Dauer von Kaplazizumab zu steuern nach der ADAMTS-13-Aktivität. Damit unterscheiden wir uns schon von den Zulassungsstudien, wo das alles sehr, sehr fix war. Wir wollen Patienten nur so lange behandeln, wie sie es wirklich brauchen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, mittlerweile ist die Mortalität unter 5%. Also von einer fast tödlichen Erkrankung reden wir jetzt von einer Erkrankung, die gut behandelbar ist. Und Mortalität ist nicht mehr der alles entscheidende Faktor, sondern jetzt geht es darum, auch die Patienten so gut zu behandeln, dass sie eine gute Lebensqualität haben und eben all das, was mit der TTP assoziiert ist, das frühe Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, neurokognitive Defizite, Demenz, Depressionen bis hin zu Diabetes, dass wir all diese Langzeitkomplikationen besser in den Griff bekommen. Und die, auch wenn wir das noch nicht beweisen können, aber ich glaube, der Schluss liegt nahe, wenn wir verhindern können, dass es diese Mikrotrompen gibt, immer wieder mal unterschwellig und sie verpasst werden, dann kann es uns gelingen. Das heißt, wir brauchen gute Nachsorgeprogramme, das müssen wir standardisieren. Und wir müssen besser werden bei unseren Therapien, indem wir Nebenwirkungen reduzieren. Cortison hat viele Nebenwirkungen, Rituximab ist schon der erste Schritt hin zu einer zielgerichteten Therapie. Der andere Ansatz ist natürlich die Plasmaseparation. Wir waschen einfach das Plasma raus unter der Vorstellung, wir ersetzen ADAMTS-13, unter der Vorstellung, wir waschen die Antikörper raus und vielleicht hat es irgendeine immunmodulierende Wirkung. Das ist alles nicht gut verstanden. Aber wir wissen auch, dass es mit Komplikationen einhergeht. Jeder, der mal einen Scheldenkatheter in die Vena jugularis gelegt hat, weiß, das ist nicht einfach eine Blutentnahme. Und jeder kennt die Gefahren von bakteriellen Infektionen, kathetervermittelten Infektionen, den allergischen Reaktionen, die mit der Plasma-Austausch einhergehen. Das sind alles vermeidbare Nebenwirkungen, wenn es uns gelänge, auf andere Art und Weise zum Beispiel ADAMTS-13 zu ersetzen. Deswegen liegt viel Hoffnung in dem rekombinanten Protein, im rekombinanten ADAMTS-13. Da gibt es Fortschritte. Es gibt eine sehr, sehr seltene angeborene Form der TTP, das sogenannte Upshaw-Schulmann-Syndrom. Dafür ist jetzt vor wenigen Wochen in Amerika rekombinantes ADAMTS-13 zugelassen worden zur Therapie. Die Patientinnen und Patienten bekommen alle 2 Wochen eine IV-Infusion, wo ihnen dieses rekombinante Protein über die Vene verabreicht wird. Es laufen mittlerweile Studien, um es zu testen zur Behandlung der immunvermittelten TTP. Und natürlich ist das ein Szenario, was wir uns vorstellen könnten, vielleicht die Kombination aus rekombinanten Protein auf der einen Seite, Hemmung der Thrombozytenbindung an von Willebrand-Faktoren auf der anderen, zusammen mit einer Immunsuppression. Vielleicht kann das eine Strategie sein, die uns erlaubt, eben auf Plasmapräparate in Zukunft zu verzichten.
Ja, super. Das ist natürlich so der aktuellste Stand, den man zeichnen kann, glaube ich, in der wissenschaftlichen Betrachtung. Eine Spezialistenfrage habe ich nochmal für dich. Es gibt da so eine schöne Publikation von der Mary Scully zum Thema Genetik. Wir haben ja immer gedacht, na ja, das sind die Kinder, die haben dann diese genetische Prädisposition. Und dann schreibt sie da ins Paper rein, nö, da gibt's also schon auch noch Leute im Erwachsenenalter, die entsprechende genetische Prädisposition aufweisen. Kannst du da nochmal was dazu sagen? Und habt ihr da auch Daten in der Kohorte, die ihr zusammengetragen habt dazu?
Ja, also das ist ein ganz spannendes Feld. es gibt Mischformen. Und in den allermeisten Fällen gelingt es uns bei den Patienten, die hemmenden Antikörper, diese Autoantikörper nachzuweisen. Da gibt es einen guten ELISA dafür. Der kann aber nur IgG-Antikörper nachweisen. Und es gibt Subtypen, es gibt auch IgMs, die beschrieben wurden, die nicht nachgewiesen werden können. Das heißt, wir haben Situationen, wo wir antikörpernegative TTP-Formen haben. Und dann sollte man immer hellhörig werden, ob da nicht vielleicht doch was anderes dahinter steckt. Es gibt noch einen zweiten Assay, der nicht routinemäßig angeboten wird, aber da muss man manchmal nachtelefonieren, mit dem Labor reden. Das ist der sogenannte Betester-Assay. Das ist ein Hemmkörpertest, wo händisch das Serum titriert wird und man guckt, ob da hemmende Antikörper drin sind und eine hemmende Wirkung auf ADAMTS13 haben. Das müssen die aber händisch machen, deswegen machen die das nicht so gerne, in Anführungszeichen. Das machen die nur auf Nachfrage. Darüber können wir eben diese nicht-IgG-typischen Antikörper, inhibierenden Antikörper nachweisen. Aber wir kennen auch Patienten, die eine Punktmutation im ADAMTS13-Gen haben, die mit einer erhöhten Prädisposition einhergehen. Es gibt da eine besondere Mutation, die dazu führt, dass ADAMTS13 weniger effizient aus den Leberzellen sezerniert wird. Und es gibt dann Stresssituationen oder andere Operationen können sowas auslösen, dass dann einfach weniger ADAMTS13 sezerniert wird von diesen Leberzellen und dass die dann eine TTP entwickeln. Und das ist häufig dann bei Erwachsenen der Fall und eben nicht das typische Kind, was damit sich vorstellt. Schwangerschaft ist da so der Klassiker. Das scheint häufiger aufzutreten in Norwegen und in England als in anderen Populationen. Aber es ist durchaus sinnvoll, wenn man einen Verlauf hat, der jetzt nicht ganz typisch ist. Sei es, weil man die Antikörper nicht nachweisen kann oder weil es solche Schwankungen gibt, dass man dann mal darüber nachdenkt, ob man nicht hier eine genetische Testung macht. Es hat eine Konsequenz, denn die Patienten, wo man halt die genetische Mutation nachweist, die würden wir nur dann immunsuppressiv behandeln, wenn sie Antikörper entwickeln. Wenn wir keine Antikörper nachweisen können, wenn der Hemmtest negativ ist, dann sind das Kandidatinnen und Kandidaten, die in Zukunft von der Therapie mit rekombinanten Proteinen profitieren, aber eben nicht eine Immunsuppression brauchen.
Ja, faszinierend. Das wird doch noch mal komplexer. Ich dachte, wir nehmen die Komplexität ein bisschen raus. Nee, ist ja total spannend, dass wir die Patienten eben individuell behandeln können und eben jemandem vielleicht keine Immunsuppression zumuten müssen, der sie halt eben auch nicht braucht. Das ist großartig, was da jetzt gerade noch in Bewegung ist. Und ja, man kann nur hoffen, dass das breit verfügbar wird, also der rekombinante ADAMTS13. Ja, ich glaube, wir kommen heute damit jetzt auch langsam zum Ende, außer du hättest noch spezielle Fragen, Bernd.
Nein, habe ich nicht. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen drauf gucken, dass wir unsere ZuhörerInnen nicht völlig sozusagen überstrapazieren. Und wir werden sicherlich an dem Thema thrombotische Mikroangiopathien auch nochmal dranbleiben, weil wir haben ja schon von Paul Brinkhörter gehört, es gibt da noch ein paar andere spannende Aspekte, die wir schon, auch seit längerer Zeit gut kennen und auch sehr, sehr schöne Therapien haben. Lieber Paul, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war unglaublich eindrücklich. Es ist nach wie vor ein schweres und hochakutes Krankheitsbild. Und ich hoffe, dass wir die Zeiten, dass wir Patienten wirklich oder Patientinnen zu spät referenziert bekommen und die am Ende wirklich an Hirnblutungen sterben müssen, dass die irgendwann mal zu Ende sind. Das ist aber natürlich sozusagen davon abhängig, dass viele den Podcast von heute angehört haben und am Ende was gelernt haben von dem, was du erzählt hast. Dafür möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das war wahnsinnig wichtig und spannend und da ist ein Feld, wo wir auch gelernt haben, dass es noch vorangeht und wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, auch nach 100 Jahren Moschkowitz-Syndrom geht es in der Medizin voran und weiter. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, dass du da weiterhin erfolgreich deine Projekte voranbringen kannst.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, hier mitzuwirken.
Sehr gern. Danke auch von meiner Seite.
Danke.
Bis bald. Tschüss. Thank you.
Musik.